Herzlich willkommen zum Komsumcast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZPV und der Zürcher PR-Gesellschaft als Ersatz für den auch in diesem Jahr nicht stattfindenden Communication Summit. Am Mikrofon ist Reto Lipp und heute wieder mal ein Gespräch mit einer Journalistin, und zwar mit Priska Amstutz. Sie ist seit 2020 Co-Chefredaktorin des Tagesanzeigers. Sie ist seit über 20 Jahren im Journalismus tätig, zunächst beim Zürich Express, später freischaffend und bei Zeitschriften wie Annabelle, Bolero, Essie Style. Sie entwickelte diverse digitale Formate, war auch als Unternehmerin tätig in den Bereichen Hotellerie und E-Commerce. Sie schreibt über Gesellschafts- und Zeitthemen, Popkultur, Stadtgeschehen und am liebsten über inspirierende Frauen. Herzlich willkommen, Priska Amstutz.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht die erste Frage stelle ich jetzt immer zu Corona, weil wir haben die große Welle hinter uns. Hoffentlich haben wir es ganz hinter uns. Man weiß es nicht so genau zu Beginn dieses Winters. Aber was hat Corona Sie persönlich gelehrt oder in Ihrem Leben? Hat es da irgendeine Veränderung gegeben aufgrund von Corona?
Ja, viele Veränderungen, ja. Und alle aufs Mal. Ich war ganz frisch bei Tamedia, noch nicht in der jetzigen Rolle, aber als Ressortleiterin. Und der Beginn der Pandemie ist zusammengefallen, damit ich mein ganz neues Team, das ich seit 6 Wochen kannte, ins Homeoffice umziehen musste. Die ganze digitale Sitzungen aufbauen und so. Gleichzeitig, ich habe 2 Kinder im schulpflichtigen Alter, also Homeschooling und ich glaube...
Und Home-Redaktion.
Und Home-Redaktion und Home-Alles, genau. Ich war damals auch damit beauftragt, den Zürich-Tipp zu relaunchen, also auch das Produkt, an dem ich gearbeitet habe, der Inhalt, ein Stadtmagazin in einer Pandemie.
Ist zusammengefallen,
ja. Genau. Ja. Und also was ich dann vor allem als erstes gemerkt habe, ist, dass es irgendwie anscheinend in so einer Krisensituation kann man dann noch einige Bälle mehr ins Spiel reinwerfen und es funktioniert immer noch, weil es einfach muss. Oder das ist so eine Situation, die mir persönlich gezeigt hat, dass die Resilienz wahrscheinlich schon sehr groß ist in der jetzigen Lebensphase. Und dann aber auch natürlich ganz viele kleine Lerneffekte, eben die ganze der Digitalisierungsschub. Unsere Redaktion hat kurz vor der Beginn der Pandemie auch auf Mobile First umgestellt. Das war also eine doppelte Ladung an Digitalisierung in unseren Redaktionen. Mhm. Also sehr viel.
Da sprechen wir dann noch drüber. Mobile First. Mobile First heißt, der Artikel kommt immer zuerst mobile, bevor es eigentlich noch im Blatt ist.
Genau.
Print kommt jetzt hinten nach.
Genau.
Da können wir noch ein bisschen darüber diskutieren. Ja. Aber zunächst noch die Frage, Sie waren ja lange Zeit bei Zeitschriften, ja. Also jetzt Annabelle, Bolero, Essie Style und jetzt eine Tageszeitung. Das ist doch etwas ganz anderes, extrem anders. Weshalb dieser Wechsel?
Es ist sehr viel, sehr anders, vor allem das Tempo natürlich und zum Teil auch inhaltlich. Ganz vieles ist aber auch ähnlich. Es geht darum, dass Menschen Journalismus betreiben und wir den an die Frau oder an den Mann bringen möchten. Und die Ähnlichkeiten, die überwiegen in meinen Augen. Und jetzt bei diesem Entscheid war für mich auch bedeutend, dass ich fand, so der Schritt zum Tagesjournalismus zu großer Relevanz, auch gerade in der Zeit der Krise, der Pandemie und jetzt weiteren Krisen, die darauf gefolgt sind, war für mich persönlich sehr ansprechend.
Oder das war jetzt nicht die Idee, dass eine Tageszeitung heute auch wie ein Magazin oder wie so eine Zeitschrift daherkommen muss, dass Sie das irgendwie versucht haben, zu sagen, ich übertrage jetzt quasi das in ein Blatt, das magaziniger werden muss oder vielleicht lifestyleiger oder so.
Nein, primär nicht. Wobei ich finde, es gibt Bereiche, die durchaus ein bisschen magaziniger oder lifestyleiger oder es wird auch oft gesagt softer, wobei wir uns ein bisschen dagegen wehren. Die Unterteilung in soft und hart, das geschieht recht schnell. Wir versuchen das eigentlich ein bisschen zu vermeiden. Aber es gibt schon gewisse Themen, die man vielleicht mit einem bisschen anderen Blickwinkel anschauen könnte, mit einem geduldigeren oder langatmigeren. Aber die Idee da, an dieser Stellenbesetzung war nicht mein Hintergrund jetzt im Magazinwesen, sondern mehr die digitale Erfahrung, die ich gesammelt habe in der Entwicklung von solchen Produkten.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, digital first. was bleibt denn da eigentlich noch für die Tageszeitung? Darum habe ich auch gefragt, wird die Tageszeitung letztlich zu einer Art täglichem Magazin? Weil die knalligen, schnellen Stories, die Aktualität, die sind ja dann alle schon first digital draußen. Was bleibt da am Schluss noch für eine Tageszeitung? Was kann eine Tageszeitung überhaupt noch für eine Rolle haben in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt?
Ja, also es gibt auch sehr große Unterschiede zwischen der Leserschaft der gedruckten Zeitung und der digitalen Zeitung. Das überschneidet sich sehr, sehr wenig.
Das ist eigentlich erstaunlich,
ja,
oder?
Also es gibt, wir haben sehr viele rein digitale Abonnenten, die vielleicht auch noch das E-Paper lesen, aber nicht die gedruckte Zeitung abonniert haben. Natürlich umgekehrt, die gedruckte Zeitung, die Abonnenten, die informieren sich vielleicht schon auch noch digital, einzelne Geschichten, aber die Mehrheit meldet uns zurück, dass sie wirklich die Zeitung von A bis Z
und liest. Noch im Print, nicht in digitaler Form.
Genau, also nein, die Mehrheit, jetzt habe ich mich ein bisschen unkonkret ausgedrückt. Wir haben beides noch,
ja.
Aber der Zeitungsabonnent, der tummelt sich jetzt nicht ständig auch noch auf den digitalen Plattformen, um sich vorab zu informieren. Das Tempo scheint anscheinend wie zu reichen. Der informiert sich vermutlich auch eher via Fernsehen und Radio über die brandaktuellen Themen und liest dann die Hintergründe und die ausführlichen Informationen in der gedruckten Zeitung.
Und ist dann nicht immer auf dem Online-Kanal,
genau,
auch noch. Jetzt die Frage, ja, natürlich, wie verzahnt man jetzt eine Online-Redaktion mit der Printredaktion? Also wie funktioniert das? Gibt es jetzt eigentlich noch eine Redaktion, die beides einfach beliefert, oder gibt es immer noch wirklich Leute, die nur Print machen?
Nein, es gibt eigentlich keine Printredaktion mehr in dem Sinn. Das ist, war diese Umstellung, die ich erwähnt habe, auf Mobile First haben wir das genannt. Die ganze Redaktion produziert primär für die digitalen Auftritte. Und dann haben wir dienstende Personen, das sind Redaktionsmitglieder, die alternierend die Zeitung produzieren. Also die sind dann dafür zuständig, die Inhalte, die für digital produziert wurden, umzuwandeln, vielleicht andere Titel oder andere Leads zu setzen, weil das ein bisschen anders funktioniert für Online versus Print. Also wir haben noch eine Produktionsabteilung, die sich um den Print kümmert, aber die Redaktionsteams, die sind alle quasi konvergent.
Ja. Aber wenn man jetzt von den Einnahmen her sieht, sind doch die Printabonnenten immer noch die wichtigste Einnahmequelle.
Sind immer noch die wichtigsten.
Und ja, ist es nicht so ein bisschen tragisch, dass man eigentlich sagt, hey, online first, also die eigentlich hauptsächlich bezahlen, die kommen dann quasi noch dein Produkt im Nachhinein, und die nichts zahlen, die bekommen first. Die bekommen die beste, schnellste Bedienung, und diejenigen, die bezahlen, die bekommen dann irgendwie noch, was man alles noch zusammensammelt in einer Zeitung.
Nein, das ist ein bisschen falsch dargestellt. Ich muss sagen, das Wichtigste ist die Qualität des Artikels. Er ist einfach so geschrieben, dass er online sicher funktioniert und publiziert werden kann. Er wird auch nicht immer zuerst ausgespielt. Es gibt auch Texte, die erscheinen nach der gedruckten Zeitung. Das Mobile First bezieht sich vor allem auf die Denkart und die Bauart des Artikels. Also, dass diese Denkweise auf digital funktionieren muss. Aber die Qualität des Artikels, die ist nicht schlechter, weil sie digital ist und dann irgendwie, die ist nicht schlechter oder die verliert nicht an Qualität, weil sie dann schon erschienen ist online.
Aber müssen Online-Artikel nicht grundsätzlich ganz anders konzipiert sein, um Erfolg zu haben? Viel kürzer, andere Dramatik, schneller. Ganz anders, als wenn ich jetzt gemütlich mit der Zeitung da sitze und wirklich konzentriert bin und ich lesen will.
Also ganz anders denke ich nicht, nein. Ich glaube, der Qualitätsjournalist, die Story, die im Zentrum steht, die hat den gleichen Kern. Es geht natürlich um die Ausstattung sozusagen. Und wenn man jetzt eine tolle Bildgalerie hat oder eine Infografik oder eine Karte, die sehr viel erklärt, was dann der Text nicht mehr muss, dann haben wir manchmal im Print natürlich ein Problem. Also wir schauen dann oft an, und unsere Blattkritiken, die fokussieren sich auch auf den digitalen Auftritt primär, weil das halt einfach das Wachstumsfeld ist, die Zukunft. Aber wir schauen auch immer, hat das gut funktioniert in der Umsetzung? Wurde das richtige Bild von irgendwie 10 oder 15, können wir vielleicht 2 auswählen, die den Artikel begleiten? Waren das die richtigen? Kommt genügend Information mit diesen 2 Bildern mit, um den Text auch im Print verständlich zu machen? Es ist natürlich wirklich eine Gratwanderung. Es gibt sicher Printtexte, die ein bisschen verlieren, oder an denen nochmal sehr stark gearbeitet werden muss, dass sie funktionieren.
Sie haben gesagt, online oder überhaupt digital ist ja die Zukunft, aber ab wann hat man dann mal einnahmemäßig mehr Geld, verdient man mehr Geld aus dem digitalen Bereich als aus dem Printbereich? Das wurde immer wieder gesagt, jetzt kommt das dann in verschiedenen Redaktionen, aber wann kommt es denn wirklich?
Also ich mache da keine Prognose.
Kann gar keine Prognose mehr
machen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig und ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten 2 Jahren oder so eine Realität ist. Das Problem ist natürlich, dass jetzt mit den steigenden Papierpreisen, dass das der Gewinn ist, schrumpft noch mehr,
noch
oder?
Mehr?
Und schlechte Anzeigensituationen, wir kennen es alle in der Branche. Also der Abstand wird ein bisschen weniger groß, aber es gibt noch kein Bezahlmodell, ja. Das jetzt so erfolgsversprechend ist, was wirklich diese Prognose, die schon lange im Raum steht.
Ja. Die Werbung schrumpft, das wissen wir, von daher wird der Leser oder die Leserin, was die bezahlen, wird eigentlich wichtig, aber sind heute Leute, auch junge Leute, noch bereit, eben für Informationen zu bezahlen? Also wie sieht es denn eigentlich mit diesen Bezahlschranken aus? Wer zahlt da und sind Leute bereit, überhaupt zu zahlen für eine Tageszeit?
Es gibt eine okaye Zahlungsbereitschaft in der Schweiz, würde ich sagen. So im europäischen Vergleich ist sie wirklich gut, okay. Die ist nicht sehr hoch und sie ist natürlich bei jungen Menschen noch sehr
noch
viel
tiefer.
Ja. Mhm. Also es ist auch nicht so eine rosige Zukunftsperspektive. Wir arbeiten daran, den Leuten aufzuzeigen, was sie für das Geld bekommen und auch junge Menschen daran heranzuführen, dass sie verstehen, warum man für Qualitätsjournalismus bezahlen sollte, vielleicht in Zukunft, vielleicht noch nicht jetzt, wenn das Budget sehr knapp ist. Die Zahlungsbereitschaft ist da, aber sie ist erschreckend klein, denke ich.
Weil wir haben jetzt wieder gesehen, so neue Studien, die zeigen, dass junge Leute ganz, ganz wenig Nachrichten konsumieren, eigentlich immer weniger Aktualität. Und das färbt natürlich dann auch darauf ab, ob ich jetzt eine Tageszeitung abonnieren und ob ich darauf etwas zahlen sollte. Eigentlich erschreckend wenig, was junge Leute an Aktualität konsumieren.
Ja, wir haben so ein Youth Lab, heißt das. Das haben wir vor einem Jahr durchgeführt. Da haben wir mit etwa 18 bis 20 Teenagern, also so zwischen 15 und 22, gesprochen. Das waren aber natürlich Teenager, die sich per se schon für den ganzen Medienbetrieb interessieren und Medien konsumieren. Aber wir hatten ganz viele Workshops mit diesen Jugendlichen, um herauszufinden, was wollen Sie, was brauchen Sie, wann konsumieren Sie Nachrichten, wie konsumieren Sie Nachrichten, wo könnten wir da einhaken? Und das war schon auch wieder sehr ernüchternd einerseits,
ja.
Aber andererseits auch irgendwie, wir haben sehr viele gute Ideen davon abgeleitet. Wir haben jetzt einen Newsletter, in dem junge Redaktorinnen bei uns die Newsgeschichten so nacherzählen. Und dieser ist gratis und dann sind dann die Artikel verlinkt. In Zukunft muss man wahrscheinlich auch das inhaltliche Angebot dann auf unseren Seiten auch immer mehr in diese Richtung kreieren. Aber
weil ich kann mich erinnern, die Chefredaktorin der San Francisco Zeitung, der einzigen Tageszeitung dort, die hat mal gesagt, das habe ich schon noch eindrücklich gefunden, hat gesagt, wissen Sie, mit 20 hatten wir alle kein Zeitungsabo. Ich mache eigentlich eine Zeitung nur für die 40 bis 70-Jährigen. Weil erst, wenn die Leute eine Karriere mal gemacht haben, wenn sie Familie haben, wenn sie ein Haus haben, dann interessieren sie sich wirklich verstärkt für Themen. Da langt dann eben das Kurzfutter nicht mehr. Da braucht es Vertiefung. Und erst dann wird eine Tageszeitung, erst ab 40 so, wird sie eigentlich wirklich interessant für die Leute. Und dann muss ich zuschlagen. Also ich mache ganz bewusst keine Zeitung für die 20-Jährigen. Ja. Ist das ein Konzept, das Sie auch übernehmen können oder ist das dann vielleicht doch auch ein bisschen Zukunftsmusik? Vielleicht sind eben die, wenn die 20-Jährigen dann 40 sind, so anders und so digital, dass sie dann auch keine Erinnerung mehr haben an eine Tageszeit.
Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, den verfolgen wir vielleicht nicht ganz so konsequent, aber in diese Richtung schon auch, weil wir auch merken, und das hören wir so oft, auch bei Volontariatsgesprächen, also die Leute, die sich jetzt, die sich vielleicht mit Mitte 20, Ende 20 für die Zeitung zu interessieren beginnen, die sagen alle, ich kenne den Tagi von meinen Eltern oder meine Eltern hatten den schon und meine Großeltern, also das, die ganze Historie und dass das so im Erscheinungsbild des Zuhauses, wo man aufgewachsen ist, war.
Eben wenn eine Zeitung rumgelegen hat in der Jugend, dann bleibt man dabei,
ja.
Oder?
oder so im Tram, darum lese ich möglichst oft
die Zeitung noch per Print.
Ich bin die Letzte.
Ja, genau.
Ich würde auch gerne so Kleber drucken fürs Handy, auf denen steht, ich bin auch ein ich bin auch eine Zeitung.
Ich bin auch eine Zeitung, ja genau. Das wäre gut.
Weil einfach das aus dem Erscheinungsbild verschwindet. Aber wenn man jetzt 40 bis 60 die Zeitung noch zu Hause hat und Kinder, die nachkommen, dann sehen sie es immerhin da, dass sich die Eltern da irgendwie informiert haben. Also von daher, auch für den Nachwuchs ist das nicht schlecht, wenn man diese Zielgruppe anspricht. Ich glaube, wir können die Jungen nicht total ignorieren. Und was ich auch merke, ist, die heute 40- bis 50-Jährigen, die sind ja auch viel sehr stark daran interessiert, was die Jungen auch sehr stark umtreibt. Und das verfließt ja immer mehr. Und das merken wir schon auch, wenn wir so eher junge Themen bringen, das wird gut gelesen. Das ist nicht so, dass das nur...
Dass die Eltern das nicht lesen, genau, weil es junge Themen sind, sondern vielleicht erst recht sogar.
Erst recht sogar, ja. Auch ein bisschen, um Bescheid zu wissen und was umtreibt die.
Und wir wollen ja alle jung sein.
Wir wollen alle jung sein und bleiben. Ich glaube, es ist mehr die Tonalität und die Art und Weise. Ich glaube, die Themen, die sind schon relevant, aber... Die Ansprache jetzt, und wie
ganz
man
grundsätzlich, für was steht eigentlich der Tagesanzeiger noch? Weil ich kann mich noch erinnern, als Roger Döweck Chefredakteur war, da gab es irgendwo so die Vision, wir sind jetzt die Zeitung für die ganze Schweiz mit nationaler Ausstrahlung. Dann kam eine Zeit, da war man unheimlich lokal, da gab es beim Tagesanzeiger sogar noch Beilagen, wo man jeden Bezirk quasi beliefert hat. Da hat man Dinge plötzlich erfahren, die man gar nicht wusste, dass man es wissen wollte. Also wirklich sehr lokal. Und wenn ich aber heute den Tagesanzeiger anschaue, weiß ich nicht mehr so genau, ist jetzt eine Lokalzeitung, weil ich finde, auf dem lokalen Bereich macht ihr wahnsinnig wenig gegenüber früher, also was Zürich, Grossraum Zürich ist. Und ja, national seid ihr jetzt auch nicht so ganz groß und international hat es wahnsinnig viele Artikel der Süddeutschen Zeitung, die übernimmt. Ich lese nämlich die Süddeutsche Zeitung oft schon um 6 Uhr am Vortag, weil die ist schon um 6 Uhr vorhanden als digitales Paper. Und wenn ich am anderen Tag den Tagesanzeiger lese, habe ich das Gefühl, ich habe alle Artikel oder 3 Artikel mindestens schon mal gelesen im Auslandteil. Also für was steht denn eigentlich der Tagesanzeiger?
Also nur kurz, Sie sind ja nicht einer der ganz wenigen Doppelleser des Süddeutschen.
Das stimmt.
Das ist natürlich, weil der Tagesanzeiger eine Mantelzeitung ist, das merkt man natürlich, das kann man nicht leugnen. Oder das ist ein bisschen ein Konglomerat von verschiedenen Strategien sozusagen. Also wir haben diese Partnerschaft
mit der Süddeutschen.
Wir haben eine Mantelredaktion, die Tamedia Mantelredaktion, die Inhalte produziert, alle, die nicht lokal sind. Die sind in Zürich und sehr eng mit dem Tagesanzeiger verbunden. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Abstimmungssitzungen und da fließt auch sehr viel von uns in das hinein. Und dann haben wir den regionalen Teil, ich will jetzt nicht sagen, dass er so reduziert ist, wie Sie gesagt haben, aber das ist so der dritte Bestandteil. Wir sind im Kern wahrscheinlich nicht so, wie es Herr Döweck seine Strategie war. Wir sind aber auch nicht jetzt hyperlokal. Ich denke schon, wir sind eine Zeitung, die auf dem Zürcher Markt ein möglichst breites Publikum ansprechen möchte.
Und ich denke, breites Spektrum, auch politisch, sagt man irgendwie, der Tagesanzeiger ist so ein bisschen linksliberal tendiert. Würden Sie das auch so sehen? Also jetzt, wenn man das politisch einordnen möchte, oder wollt ihr euch gar nicht politisch einordnen lassen?
Wir wollen uns eigentlich politisch nicht einordnen lassen, aber das ist natürlich auch wieder Geschichte. Also der Tagesanzeiger wird nie rechts von der Mitte.
Weil das ist ja schon belegt. In Zürich ist ja das Thema schon belegt.
Genau. Auch die Geschichte und die DNA des Tagesanzeigers ist jetzt nicht, ist jetzt eher vielleicht ein bisschen auf der anderen Seite. Aber wir ordnen uns politisch nicht ein.
Und in Zukunft, also wenn man so an die Weiterentwicklung, thematische Weiterentwicklung denkt, nehme an, da arbeiten Sie auch dran als Chefredaktorin. Wohin soll denn da die Reise gehen?
Also was wir merken ist, der Fokus auf das Lokale, dass das Lokale noch mehr stärken und wieder vielleicht ein bisschen größer machen, ist uns wichtig. Das ist sicher ein Schwerpunkt und dann einfach die Themen, die Leute interessieren, das ganze Klimathema, Nachhaltigkeit ist ein Thema, wie man wohnt und lebt, ist auch sehr wichtig in Zürich und in der Region, also alle Artikel, die eben, wir haben im Vorgespräch das angesprochen, diese Expat-Diskussion,
dass in Zürich das nicht mehr Deutsch, sondern Englisch fast schon die Haussprache ist oder in den Restaurants,
Das interessiert die Leute sehr, sehr stark. Generell ein bisschen noch mehr vielleicht, ohne dass man es jetzt überreizt, bei den Leuten sein und mit Leuten sprechen, die für etwas stehen oder etwas repräsentieren. Das wird auch sehr gern gelesen.
Und weniger Politik? Verkauft sich Politik schlecht?
Politik verkauft sich ein bisschen schlechter, ja, als vielleicht auch schon. Oder wir wussten es vielleicht früher nicht so gut, weil wir
haben keine genau Klicks, wissen, oder? Jetzt weiß man das immer genau, was läuft, was funktioniert.
Genau. Aber wir haben natürlich auch einen bestimmten demokratischen Auftrag, über gewisse Dinge einfach auch zu berichten und hinzuschauen. Und den werden wir.
Für das steht ja eigentlich eine Tageszeitung, genau. auch für die Politik. Ja. Aber wenn wir jetzt noch von den Klickzahlen sprechen, dann gibt es immer das Gerücht, oder da läuft irgendein Thema gut, hat viele Klicks und dann kommt der Produzent und sagt, jetzt aber gleich noch einen Artikel zu diesem Thema nach 2 Stunden. Und wenn es nochmal gut läuft, noch ein. Läuft heute Journalismus so? Ist das klickmäßig getrieben? Also oder ist das ein bisschen eine Pharma, ein bisschen eine Übertreibung?
Nein, es ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Mix. Das stimmt natürlich, dass wir schauen die Zahlen an und wenn wir jetzt sehen, dass etwas durch die Decke geht, dann ist das ja
automatisch,
eine
man wird fast schon getrieben dazu. Dann.
Ja, das ist, dann schauen wir das an und fragen uns, warum und dann auch gibt es noch einen Ansatz, den wir jetzt in der ersten Geschichte noch nicht abgedeckt haben. Und dann manchmal artet es ein bisschen aus, da gebe ich wirklich Ihnen recht. Also müssen wir dann manchmal auch ein bisschen durchatmen und sagen, vielleicht ist jetzt wirklich genug Roger Federer Rücktritt erschienen. Aber wenn es die Leute so sehr interessiert, das sind dann so Diskussionen, wo man einfach sagen muss, wir versuchen es vielleicht nochmal und dann vielleicht macht man einmal einen Schritt zu viel, aber also es ist auch ein bisschen ein Experimentieren und was ich aber schon auch wichtig finde, ist, dass man neben den ganzen Klickzahlen einfach das andere nicht aus den Augen lässt, dass man auch Themen hat, eben jetzt nicht nur das, was ich vorher erwähnt hatte, was politisch relevant ist, sondern vielleicht auch gewisse Wohlfühlthemen, oder die vielleicht nicht so gut laufen, aber irgendwie für so ein rundes Erscheinungsbild oder auch um vielleicht mal noch etwas anderes anzusprechen, auch wichtig.
Wenn man jetzt Chefredaktorin ist, Co-Chefredaktorin, was heißt das überhaupt, Co-Chefredaktorin? Weil es gibt ja gewisse Zeitungen, habe ich jetzt gerade gesehen, die haben Vize-Chefredaktor oder Vize-Chefredaktor. Was heißt jetzt Co-Chefredaktor und wie habt ihr euch das aufgeteilt dann?
Genau, also es gibt ja, häufig gibt es einfach einen Chefredakteur und eine stellvertretende Chefredakteurin zum Beispiel. Wir sind eine Co-Leitung, weil wir wollten eigentlich beide, wir waren vorher Ressortleiterin, ich vom Zürich-Tipp und vom Stadtleben, also Gesellschaft und Kultur, und Marius Stäuble von Politik und Wirtschaft, und wir wollten das bleiben und zusätzlich die Chefredaktionsrolle annehmen. Darum haben wir beide ein 80%-Pensum und teilen uns die, ist eigentlich eine Doppelspitze auf eine Art und Weise. Und wir unterteilen uns inhaltlich, wie ich gerade gesagt habe, und dann auch einfach auch es ist sehr viel Abstimmung, sehr viel Schnittstellenmanagement.
Eben, das wollte ich fragen, eigentlich, wie stark kann eine Chefredaktorin, ein Chefredakteur überhaupt noch journalistisch im Blatt tätig sein oder wie viel muss er auch nach außen sichtbar sein und wie viel ist halt dann einfach Managementaufgabe und wird man vom Management nicht total aufgefressen letztlich?
Ja, schon, es geht schon in die Richtung. Es ist sehr, sehr viel Management, sehr viel Abstimmung, gerade auch, weil wir eine Mantelzeitung sind. Wie ich
Koordinationssitzung, ich kenne das vom Fernsehen. Ja. Unendlich. Ja. Die Koordinationssitzung, den ganzen Tag gibt es Koordinationssitzung, genau, von morgens bis abends.
Ja. Genau, wir können uns das ja aufteilen, das ist auch der Vorteil. Wenn man zu zweit ist, dann sind es vielleicht nur halb so viel, aber es sind sehr viele Sitzungen, sehr viel Führungsaufgaben, Management, wie Sie es gesagt haben. Ich schreibe recht wenig, ich habe einige andere publizistische Produkte, ein Podcast alle 2 Wochen und Newsletter-Formate. Aber so jetzt wirklich zum Schreiben komme ich leider sehr, sehr selten.
Und ist das traurig? Ja, oder ist sind Sie jetzt, traurig, es gibt ja gewisse Leute, die sagen, okay, meine Stärke ist mehr das Management und effiziente Sitzungen und so. Und es gibt Leute, die sind wirklich halt die Edelfedern, sage ich jetzt mal, die einfach gerne schreiben und die dann wahrscheinlich frustriert sind in einem solchen Job.
Ja, also ich bin jetzt keine Edelfeder, das heißt, es fehlt mir jetzt vielleicht nicht so sehr wie irgendwie anderen Schreiberinnen oder Schreibern, denen das so das Lebensinhalt ist. Ich habe schon immer sehr gern darum auch mein Hintergrund, ich war auch unternehmerisch tätig, also das Organisieren und das Strategische und das Innovative hat mich auch immer sehr interessiert und gereizt. Aber es ist trotzdem ein bisschen traurig, ja. Und wir versuchen auch immer wieder, uns so Schreibschnitze frei zu räumen. Marius Stäuble gelingt das ein bisschen besser, so auch im Tagesgeschäft. Ich muss mich da eher ein bisschen mal rausnehmen. Und vielleicht mal in ein paar Tagen
sich mal ein bisschen zurückziehen.
Aber bis jetzt ist es mir noch nicht.
Eben funktioniert es nicht. Also
aber
es
ich
ist schon sehr
vor,
viel,
für
halt schon sehr
Zeit.
Viel administrative ja. Arbeit damit ja. verbunden. Ich habe noch gesehen, im letzten Jahr gab es ja mal einen Brief von Journalistinnen 78 über strukturellen Sexismus in der Redaktion. Und da habe ich mir gedacht, das glaube ich jetzt gar nicht. Jetzt hat die Zeitung zwei Co-Chefredaktorinnen. Und gleichzeitig gibt es einen Brief, die glaube ich an Sie ja gegangen ist.
Nein.
Und nicht an Sie, aber an
Nein.
die Chefredaktion, wo es eben heißt, Journalistinnen würden in Sitzungen abgeklemmt, Vorschläge würden nicht ernst genommen, schlechte Karrierechancen und niedrigere Entlohnung. Dabei lese ich im Tagesanzeiger der ganze Zeit, die Frauen dürfen nicht weniger entlohnt werden. Und im Tagesanzeiger im Frühling 2021 gibt es für eine Frau noch eine niedrigere Entlohnung. Wie kann das sein?
Also das muss man muss ein bisschen ausholen. Also das ist dieser Brief ging an die Geschäftsleitung und an die Chefredaktion Tamedia, also ja. an die Stufe 1.
Noch eine Stufe
genau.
höher.
Und genau und es gab und wahrscheinlich gibt es noch immer kleinere Probleme. Es gab größere Probleme zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten damals unter meiner Leitung schon 3 Monate vorher ein Projekt gestartet, das zum Ziel hatte, die Förderung von Frauen voranzutreiben und auch die Repräsentation von Frauen in unseren Medientiteln zu erhöhen, in Richtung Equal Voice Projekt von Ringe oder es gibt ja überall solche Initiativen. Das war uns auch wichtig und aber auch intern, dass wir schauen, weil ich habe schon wahrgenommen, als ich angefangen habe im Februar 20, dass die Stimmung in gewissen Ressorts und gewissen Teams recht schlecht ist. Es sind auch viele Frauen auf mich zugekommen, weil ich so ein bisschen diesen Hintergrund mitgebracht habe und haben irgendwie gesagt, sie fühlen sich nicht so wohl in Sitzungen, also was sie da vorher erwähnt haben.
Zum Beispiel
haben.
So Sätze, wie ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Gibt's ja. das heute noch? Du bist so hübsch, du bringst es sicher noch zu was? An einer ja. Redaktionssitzung? Ah nein, das gibt's einfach gar nicht mehr. In einer Redaktion, die sich als progressiv, liberal, ja. modern versteht. Das kann doch gar nicht mehr wahr
nein,
sein.
Nein, das kann nicht sein. Und ich glaube, es ist wirklich heute anders. Also man muss sagen, in diesem Brief waren Beispiele aufgezählt, die gehen zum Teil 10 bis 15 Jahre zurück. Mhm. Und dieser Brief wurde also wirklich aufgearbeitet. Jedes einzelne Beispiel wurde abgeklärt. Es hat eine externe Fachperson ist dazugekommen. Es gab auch gewisse rechtliche Schritte. Also wurde richtig, richtig aufgeräumt. Mhm. Wir haben auch ganz viele Maßnahmen ergriffen, um die Sitzungskultur zu verbessern. Es wurde mit, also ganz viele dieser Fälle waren die Betroffenen, also die diese Sätze gesagt haben, waren nicht mehr im Haus. Es gab aber auch Fälle, wo die noch im Haus waren. Es gab Gespräche, es gab Maßnahmen. Also es ist viel, viel passiert. Ich glaube, heute würde dieser Brief nicht, also nein, ich bin sicher, sonst wäre
wir
wirklich
hoffen,
unser Job.
Geben Sie denn auch mal den Tarif durch? Also die beiden Chefredaktorinnen, da muss man da auch mal als Chefin quasi mal den Tarif durchgeben und mal sagen, so und so geht's und das geht nicht.
Also
weil es schwierig ist, bei Journalisten den Tarif durchzugeben,
ja,
das weiß ich.
Also ich glaube, zum Teil muss man ein bisschen so an eine normale Kommunikation erinnern. Aber das ist meistens Männer untereinander, die dann irgendwie so ein bisschen sich so.
Also das heißt, gemischte Teams sind besser und gemischte Teams ja. wären auch wichtig, diverse
ja.
Teams. Das ist für Sie
ja,
jetzt auch
wichtig.
Und zwar aber nicht nur. Letztlich hat mir jemand gesagt, also immer diese Gender-Diskussion Mann-Frau, das ist schon wichtig, aber Diversität heißt mehr,
heißt
eben auch altersmäßige Durchmischung,
ja.
sexuelle Durchmischung und so weiter. Also viel mehr als jetzt nur immer Gender.
Ja,
Mann-Frau.
Also ich glaube, jeder Diversitätsaspekt ist wichtig oder Alter ist extrem wichtig. Mhm. Wir brauchen irgendwie.
Weil ich kann mich erinnern an eine Zeit im Tagesanzeiger, da hat man alle über 58-Jährigen mal schnell in die Pension geschickt. Was dann zum Resultat hatte, dass eben dann die Qualität ein bisschen gelitten hat.
Ja, ich denke, das ist ein Fehler. Die Erfahrung ist wichtig, aber auch die Sichtweisen aufs Leben und auf die Inhalte von Alten, aber auch von Jungen. Oder? Mhm. Also wir sind ein bisschen zu alt generell. Mhm. Ich merke, dass wenn wir Praktikantinnen an Sitzungen dabei haben und die getrauen sich dann jetzt auch, wo das Klima besser ist, ja. auch Themenvorschläge zu bringen. Und das sind ja dann immer so spannende Themen, die wir alle nicht auf dem Radar ja. haben, über 40. Also,
das wollte ich jetzt eben gerade noch fragen. Ist eigentlich Journalismus heute für junge Leute noch ein Traumberuf?
Nein.
Nicht mehr?
Nein.
Okay.
Das ist wirklich ein bisschen bitter, aber ich muss sagen, es hat schon sehr an Starkkraft verloren. Wir merken das vor allem bei den Bewerbungen auf Praktika und Volontariate. Das sind noch, mein Stellenpartner Mario Stäuble hat als Volontär angefangen und ich glaube, als er sich beworben hat, damals vor 13 Jahren oder so, waren es, glaube ich, 150 Bewerbungen oder 120, also über 100. Und jetzt haben wir für die Volontariate also 10 Bewerbungen.
Also viel, viel weniger. Würden Sie einer jungen Person heute noch den Tipp geben, Journalistin, Journalist zu werden?
Ich bin unschlüssig, wenn ich das gefragt werde. Meine Tochter interessiert sich auch sehr für Schreiben. Und
das wollte ich gerade fragen, ob Sie das ihren Kindern noch empfehlen würden.
Also ich finde, wenn man wirklich dafür lebt und das alles ist, dann ja, weil dann findet man einen Weg, dann ist man hartnäckig genug und ich glaube, für gute Stimmen und guten Journalismus wird es immer Platz geben, aber es ist natürlich schon ein sehr hartes Business mit einer sehr schwierigen Zukunft, weil so die Finanzierung einfach…
Die Finanzierung ist das große Problem. Aber eigentlich das Bedürfnis nach Journalismus ist eigentlich größer denn je. Ja. Denn was wir doch eigentlich erleben, ist, dass auf den sozialen Medien, was da alles kreucht und fleucht auf den sozialen Medien und die Einordnung, dass man irgendwem noch vertrauen kann, dass der nach gewissen Kriterien recherchiert hat, das ist doch heute ein größeres Bedürfnis eigentlich denn je.
Ja, das ist so. Das haben wir auch gemerkt. Alle Medien, Qualitätsmedien in Europa.
Gerade in der Corona-Zeit.
Während Corona. Jetzt auch was in der Kriegssituation. Wir merken es auch bei allen Themen jetzt, die um die Energiekrise gehen. Also die Leute wollen Einordnung, sie wollen Hilfe, sie wollen Service, sie wollen irgendwie Inspiration, wie in dieser Situation umgehen. Ja, es ist so, wie Sie sagen, ja.
Wir müssen jetzt einfach noch das ideale Finanzierungsmodell finden.
Ja, gerne.
Vielen Dank. Ganz zum Schluss noch 5 Sätze zum Ergänzen.
Okay.
Journalismus finde ich spannend, weil?
Weil es die Vielfalt des Lebens abbildet.
Die Zukunft einer Tageszeitung ist?
Schwierig, aber nicht unmöglich.
Sexismus auf der Redaktion ist?
Ein No-Go.
Die wichtigste Aufgabe einer Chefredaktorin oder eines Chefredakteurs ist?
Den Überblick zu behalten.
Auch junge Leute lesen eine Tageszeitung, wenn?
Sie sich angesprochen und abgeholt fühlen.
Gut, dann hoffen wir, dass das beim Tagesanzeiger der Fall ist. Vielen Dank, das war die Co-Chefredaktorin des Tagesanzeigers. Ganz herzliches Dankeschön für den Besuch da bei uns, Priska Amstutz.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Sie finden die Comsumcast von ZPV und ZPRG auf unserer Homepage, die heißt communicationsummit.ch, aber auch überall, wo es sonst Podcasts gibt, auf Spotify, Apple und auch auf YouTube. Der nächste Comsumcast dann wieder in einem Monat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.